heute zu Gast und Teil 1 mit Mike Schönefeld, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zum Thema E-Rechnung.
Ihr hört den SHK Radio Podcast.
Dennis hier vom SHK Podcast. Heute mir digital zugeschaltet ist Mike Schönefeld. Sei gegrüßt.
Hallo Dennis, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Wir haben ja im Vorwege auch schon ein bisschen miteinander gesprochen. Wir sprechen heute über ein brandaktuelles Thema fürs Handwerk. Vielleicht wichtiger denn je. Kann schon mal spoilern, also das Thema E-Rechnung wird uns beschäftigen. Und im zweiten Teil dann das Thema Nachfolgeregelung. Wir haben im Vorwege schon miteinander gesprochen. Wir werden das Ganze mal aufteilen in zwei Teile, weil uns ist klar geworden, es gibt so viel zu erzählen, dass wir das mal ein bisschen fokussieren. Mike, aber erzähl doch ein bisschen was zu dir. Was machst du? Warum sprechen wir heute gemeinsam über das Thema E-Rechnung zum Beispiel?
Ja, also mein Name ist Mike Schönefeld. Ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und ich bin Geschäftsführer von der Nordlicht Steuerberatungsgesellschaft aus Wunsdorf am Steinhuder Meer gelegen. Also wir haben auch das Meer direkt vor unserer Haustür quasi. Wir sind eine normale mittelständische Steuerberatungskanzlei mit 15 Mitarbeitern und zu unseren Mandanten gehören, wir haben zwei Hauptbereiche. Wir haben einmal das Thema Gewerbetreibende, der lokale Handwerker, genau die Zielgruppe deines Podcasts hier. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch Ärzte, die wir viel betreuen. Aber heute soll es in erster Linie um das Thema Handwerk gehen und dort für den Bereich E-Rechnung, wo wir in einem guten halben Jahr startklar sein müssen. Und die Zeit läuft.
Das sagst du richtig. Lass uns da gleich mal ein bisschen vertieft einsteigen. Wie bist du dahin gekommen, was du heute machst? Wie ist dein Werdegang? Hast du dir mit 15 in der Schule schon vorgestellt, ja, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, das ist genau mein Ding? Oder wie bist du dahin gekommen?
Nee, das war bei mir anders. Mein Kindheitstraum war immer, ich möchte Bankkaufmann werden. So, das habe ich nach dem Abitur auch gemacht. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht, Anfang der 2000er bei der Dresdner Bank damals, die es noch gab. Einige werden sich noch daran erinnern. Anschließend bin ich zum Studium gegangen, habe Betriebswirtschaft in meiner Heimatstadt in Magdeburg studiert und dann hat sich im Laufe des Studiums so eine andere Richtung entwickelt, dass ich eher weg wollte von der Bank und bin irgendwie im Bereich Wirtschaftsprüfung gelandet. Ich bin dann nach dem Studium in eine der sogenannten Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegangen, habe dort 14 Jahre gearbeitet, habe dort mein Steuerberaterexamen, mein Wirtschaftsprüferexamen abgelegt und habe in der Zeit, ich sag mal, querbeet Unternehmen von dem kleinen Handwerker um die Ecke bis zum börsennotierten DAX-Unternehmen bei Prüfungen begleitet, was sehr spannend war. Und dann waren so 13, 14 Jahre rum und ich stellte mir die Frage, wie soll es eigentlich weitergehen? Und dann habe ich von meiner jetzigen Partnerkollegin, der Nicole, die war damals schon in unsere jetzige Kanzlei eingestiegen als Partnerin und hat gesagt, sie sucht noch jemanden, der das mit ihr macht die nächsten 20, 25 Jahre. Und wir haben uns im Steuerberaterexamen damals kennengelernt und sind Freunde geblieben über die Zeit. Und dann habe ich gesagt, probierst du es einfach. Also Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung ist zwar ähnlich, aber doch ein Stück weit unterschiedlich. Insofern war schon eine gewisse Skepsis für mich da auch daheim. In dem Moment, schaffst du das oder gehst du das an? Aber ich habe gesagt, warum nicht? Ich probiere es einfach. Und wenn nicht, kann man immer wieder was anderes machen. Das Leben hält viele Optionen offen. Und jetzt, ich bin mittlerweile 4,5 Jahre da. Ich kann mit voller Überzeugung sagen, es war der absolut richtige Schritt. Mir macht die Sache Spaß. Ich habe mich in die ganzen Themen, die Steuerberatung bietet, und das sind eine ganze Vielzahl von Themen. Also wir könnten hier zwei Tage ununterbrochen aufnehmen zu vielen Themen, auch was Handwerk, was Unternehmer betrifft. Aber wir wollen es auf zwei Themen heute beschränken und ich freue mich drauf.
Heißt ja nicht, dass wir das vielleicht auch nochmal vertiefen können, aber nochmal die Rückfrage, weil lässt mich dann manchmal so ein bisschen erstaunt zurück, weil es vielleicht gar nicht so in meinem Mindset ist, aber ich sprach gerade von 15 Schule, für dich war von vornherein klar, Ich will zur Bank, ich will Bankkaufmann werden. Was war der Hintergrund? Also hast du gesagt, ja, ich finde es spannend, mit Geld zu hantieren. Warst du als junger Mensch schon sehr getrieben von, wie setze ich Kapital ein oder wie nutze ich das oder wie war das?
Kann ich gar nicht so genau sagen. Also, dass ich mich frühzeitig jetzt für irgendwelche Anlagestrategien oder sowas gekümmert habe, das war definitiv nicht der Fall. Ich habe mir irgendwie damals, glaube ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die Schulzeit, gesagt, das ist doch bestimmt ein cooler Job, irgendwie da in einer Bank zu arbeiten. Bankkaufmann war in den 90er Jahren, wo die Entscheidung dann so gereift ist, in den 90er war ja angesehen, ist auch heute noch der Bankmitarbeiter, ist eine Vertrauensperson. Und ich glaube, das war ja so das Ausschlaggebende, warum ich in diese Richtung wollte.
Spannend, weil das ist ja sicherlich etwas, was du heute auch benötigst. Also ich stell mir vor, es kommt halt ein neuer Kunde zu euch und spricht mit dir, dann wird ja neben jeglichem fachlichen Thema gerade das Thema Vertrauensaufbau ein Riesenthema sein, oder?
Ganz genau. Also die Bankausbildung, die ich damals gemacht habe, die hat mir in den folgenden Jahren und Jahrzehnten bis heute definitiv geholfen und sie hilft mir auch heute noch. Weil, sag mal, auch als Steuerberater heutzutage ist meine Rolle, meine Mandanten zu begleiten, gerade die Unternehmer zu begleiten. Klar, wir haben unsere Standardaufgaben, die tagtäglichen Aufgaben, eine Buchführung, eine Lohnabrechnung, einen Jahresabschluss. Aber unsere Hauptaufgabe ist es auch, einen Unternehmer zu begleiten. Und wir haben uns in letzter Zeit auch sehr viel auf Existenzgründer eingestellt. Es kommen Existenzgründer zu uns, die sagen, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, möchte ein Gewerbe eröffnen, was muss ich eigentlich alles beachten? Und dazu gehört dann natürlich auch, derjenige braucht eine Kapitalausstattung. So bringt man Eigenkapital mit, braucht man Bankkredit und so weiter. Und wenn man dann mit den Banken spricht, die Banken wollen einen Geschäftsplan, einen Finanzierungsplan, wie dass die Kreditraten auch irgendwann zurückgeführt werden können. Und da weiß ich durch meine Bankausbildung natürlich auch, was wollen die Banken eigentlich haben? Worauf legen die Wert? Und das hilft mir bis heute weiter, auch in den Gesprächen mit den Banken. Was muss ich eigentlich liefern? Und das kann ich dann auch natürlich dann ideal in dem Zusammenspiel Mandant, Steuerberater, Bank auch ideal umsetzen.
Genau. Ich glaube, genau dazu kommen wir ja gleich auch noch. Beratung, also wirklich dann dem Kunden auch zu helfen. Und ihr seid dabei, den Kunden derzeit zu helfen beim Thema E-Rechnung. Also
ganz genau.
Und zwar, das muss jetzt.
Das muss nicht jetzt, das man ist eigentlich schon zu spät. Also ich will mal noch eins sagen, die E-Rechnung kommt nicht, die ist schon da. Die ist seit 01.01.25 da. Also die E-Rechnung wurde im Jahr 2024, im Frühjahr 2024 durch das sogenannte Wachstumschancengesetz von der Bundesregierung verabschiedet. Und seit 01.01.25 muss jeder Unternehmer in der Lage sein, eine E-Rechnung empfangen zu können. Zum Ausstellen, da kommen wir jetzt zu. Das ist der zweite Schritt. Aber die E-Rechnung ist da, die kommt nicht erst. So, und ich kann zum Beispiel sagen, es gehen E-Rechnungen jetzt schon durch die Welt zwischen Unternehmen, noch nicht flächendeckend, aber auch wir als Kanzlei, wir stellen unsere Rechnungen als E-Rechnungen schon aus, obwohl wir es noch gar nicht müssten.
Genau, und ab 27, korrigiere mich, aber so habe ich das verstanden, müssen alle Unternehmen, die mehr als 800.000 Euro Jahresumsatz machen, dann auch versandfähig sein. Das sind ja die Rahmenbedingungen.
Also ab 01.01.27, und das ist ein hartes Datum, da kommt keiner dran vorbei, müssen alle Unternehmen, wie du gesagt hast, die mehr als 800.000 Euro Umsatz im Jahr machen, müssen alle Rechnungen im B2B, im Business-to-Business-Bereich als E-Rechnung ausstellen. Für alle Unternehmen, die weniger als 800.000 Umsatz machen, die haben noch ein Jahr länger Zeit, das Ganze umzusetzen, da greift das ab 01.01.2028. Und wichtig dabei ist halt nochmal, es geht um den B2B-Bereich. Also wenn ich eine Rechnung an ein anderes Unternehmen, an einen anderen Unternehmer schicke, dann muss es eine E-Rechnung sein. Schicke ich eine Rechnung an einen Privatkunden, weil ich dort ein Bad saniere zu Hause, ein paar Fliesen lege, wie auch immer, ein Waschbecken installiere, da reicht die Rechnung im klassischen Format auch wie bisher aus.
Bedeutet, dass das Thema Digitalisierung, und wir reden ja immer so, oder was häufig bemängelt wird, dass es immer nicht so nahbar ist und klar, was bedeutet Digitalisierung eigentlich. Aber was ich jetzt aus vielen Quellen halt rausgehört habe, ist, ja, guck mal, da ist das Thema Digitalisierung wirklich mal klar sichtbar, funktioniert und wird letztendlich die Prozesse vereinfachen. Kann man das so on point bringen?
Ich hoffe, am Ende kommt auch eine Vereinfachung bei raus. Das wird vielleicht nicht in jedem Prozessschritt der Fall sein. Also für die Einrichtung, für die Scharfschaltung der E-Rechnung, dass man die ausstellen kann, da wird man natürlich erstmal ein bisschen Gehirnschmalz investieren müssen. Aber auch da ist es so, jedes Unternehmen oder jeder Softwarehersteller, der ein Programm zur Verfügung stellt, mit dem man Rechnungen schreiben kann, die kennen das Thema seit 3 Jahren und die wissen, die Programme müssen zum 01.01.27 soweit sein, dass sie E-Rechnungen schreiben können. Und welcher Softwarehersteller das nicht auf dem Schirm hat und keine E-Rechnung und die diese Plattform nicht zur Verfügung stellt, dass man mit hoffentlich ein paar Mausklicks das umstellt auf eine E-Rechnung, da muss ich dann auch so knallhart sagen, dann solltet ihr euch eine andere Software zulegen, die das kann.
Ich habe mal über den Markt drüber geschaut und habe mir versucht, mal so ein paar Kennzahlen zu ziehen und war etwas schockiert, ehrlich gesagt, weil gar nicht nur aufs Handwerk, aber 15% der Unternehmungen in Deutschland, sind aktuell vollständig strukturiert, was das Thema E-Rechnungslösung angeht. 15%. Wir reden ja heute primär über das Thema Handwerk. Und 78% können schon elektronische Rechnungen empfangen. Ob sie es tun und ob sie wissen, wie es geht, stelle ich theoretisch auch in Frage. Aber das ist ja, wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt also auf die Uhr schaue, noch irgendwie knapp ein halbes Jahr haben, das wird ja sportlich.
Ich sag mal, wer nicht zumindest schon mal den ersten Gedanken dran verschwendet hat an die ganze Einrichtung der E-Rechnung, die Umstellung, der ist verdammt spät dran. Also ich will mal einen Vergleich bringen. In Italien, da ist das Thema E-Rechnung schon seit mehreren Jahren aktiv. Da wurde die E-Rechnung vor einigen Jahren eingeführt, verpflichtend für alle Unternehmen. Und wir haben in Deutschland im Gesetz auch nur eine Light-Version, will ich es mal so sagen. Wir haben ja noch bestimmte Befreiungsvoraussetzungen, dass man sagen kann, alle Rechnungen unter 250 Euro, das sind Kleinbetragsrechnungen, da braucht keine E-Rechnung ausgestellt werden. In Italien gibt es diese Befreiung nicht. Da greift das für alle Rechnungen im B2B-Bereich. Und es gibt Statistiken, weil jetzt die E-Rechnung in Italien eingeführt wurde, so in den 2 Wochen, bevor es dann dieses Startdatum gab, da sind die Supportanfragen an die Produkthersteller pro Tag um 1000% angestiegen. Täglich um 1000% angestiegen. Das multipliziert sich dann natürlich auf. Wir kennen das ganze Thema. So, und wenn man dann jetzt überlegt, ich möchte am 28. Dezember doch mal meine Plattform für die E-Rechnung umstellen, ja, dann versucht man einen guten Termin bei deinem Softwarehersteller, beim Steuerberater zu bekommen. Keine Chance. Kann ich, das würde ich jetzt mal so in die Aussicht stellen. Insofern kann ich da nur sagen, geht das Thema jetzt an und überlegt, was ihr da tun müsst, welche Voraussetzungen notwendig sind, um das Ganze dann ab 01.01.27 zum Laufen zu bringen. Es hängen nämlich auch ein paar Konsequenzen dran, wenn das nicht der Fall ist.
Genau, auf die Konsequenzen können wir gleich nochmal kommen, weil da sehe ich wirklich ja auch Themen, die einem blühen, in Anführungsstrichen, die mal unabhängig davon, dass es eine Gesetzgebung ist und wahrscheinlich auch man auch sicherlich durchgreifen wird. Aber lass uns mal zurück zum Thema, warum wird die E-Rechnung eigentlich überhaupt eingeführt? Was sind die Rahmenbedingungen? Ich kann mir jetzt vorstellen, da sitzt ein Handwerksunternehmen, SAK, Elektro, viele, viele Themen, Wärmepumpe, Gesetzgebung, Kunden, Personal, also tausende von Parametern, die wichtig sind, und jetzt sitzen die da und sagen, was soll das denn jetzt noch? Warum kommt denn das so? Mhm. Wo sind denn die Benefits für den Unternehmer?
Ich will vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und bevor ich darauf komme und erläutern, was ist überhaupt eine E-Rechnung?
Ja.
Wir reden jetzt die ganze Zeit über das Thema E-Rechnung, aber was ist das eigentlich? So, die wichtigste Botschaft vorneweg, eine E-Rechnung ist keine PDF-Datei, die in einer E-Mail hängt. Eine PDF-Datei ist keine E-Rechnung. Das reicht einfach nicht aus. Eine echte E-Rechnung, die basiert auf einem strukturierten und maschinenlesbaren Datensatz. Und das ist eine europäische Norm, die vor ein paar Jahren eingeführt wurde, die dann auch halt jetzt in das deutsche Recht überführt wurde. Und es gibt in Deutschland zwei zugelassene Formate. Das ist einmal die X-Rechnung und einmal die Zugpferdrechnung. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal von gehört. Bei der X-Rechnung ist es so, das ist eine reine XML-Datei. Da ist kein Bild dahinter, keine PDF-Datei, gar nichts. Das ist eine reine XML-Datei mit einem Datensatz, der maschinell hinterher ausgelesen wird, wo dann drin steht, was gekauft wurde, welche Leistung bezogen wurde, bis wann bezahlt werden muss, mit welcher IBAN, an welche IBAN das geht und so weiter. Bei der Zugpferdrechnung ist es so, das ist ein hybrides Format. Da gibt es, das ist zwar eine PDF-Datei, aber in der PDF-Datei ist auch wieder ein XML-Datensatz integriert, der maschinenauslesbar ist. Und das Interessante dabei ist, wenn es eine Abweichung zwischen der PDF-Datei, was dort geschrieben ist, und dem XML-Datensatz gibt, dann ist die PDF-Datei wertlos. Mhm. Es zählt einzig und allein, was in diesem XML-Datensatz vorhanden ist. So, das ist das Relevante. So, warum macht man das Ganze? Ich sag mal, wir entwickeln uns alle weiter. Die Zeiten, in denen Rechnungen manuell geschrieben wurden, dann muss der Empfänger das Ganze abtippen, muss einen Überweisungsbeleg erstellen und so weiter. Das ist doch nervig. So. Und da ist natürlich auch für den Rechnungsempfänger in der Zukunft einfach eine schöne Variante. Und das bieten die Programme, auch die, mit denen wir als Steuerberater mit unseren Mandanten zusammenarbeiten, die bieten alle die Funktion. Eine E-Rechnung kommt rein, die wird maschinell ausgelesen, die wird, da erkennt dann das Programm im Idealfall, auf welches Buchhaltungskonto die Rechnung gebucht wird, welcher Kreditor dahinter steht, welcher Lieferant, und erstellt dann, das ist das Wichtige für euch als Handwerker, wenn ihr möglichst wenig Aufwand mit diesem ganzen Bürokram haben wollt, was ich absolut nachvollziehen kann, da wird in der Regel automatisch ein Überweisungsbeleg erstellt. Elektronischer. Der wird dann, es wird ausgelesen und dann wird auf Knopfdruck der Überweisungsbeleg erstellt. Man klickt ins Online-Banking rein, was idealerweise auch an das Rechnungsprogramm angebunden ist, gibt die Zahlung frei, fertig. Ist ein Prozess von wenigen Minuten, beziehungsweise im Idealfall sogar unter einer Minute so eine Sache, um die Rechnung dann zu bezahlen. Man muss halt nicht ins Online-Banking reingehen, muss manuell den Lieferanten eintippen, die IBAN eintippen, wo noch ein Tippfehler drin ist, dann wird ein falscher Betrag übernommen, Rechnungsnummer und so weiter. Also es bietet halt auch für den Empfangenden dann halt einen riesen Vorteil, dass die Prozesse in Zukunft schlanker und schneller ablaufen können.
Dann ja auch buchhalterisch bei euch, die Daten, die da ankommen, sind ja auch sortiert in Anführungsstrichen, haben eine Struktur. Das heißt, ich sag mal, die Zettelwirtschaft und der klassische Schuhkarton, von dem man immer redet, der ist dann einfach nicht mehr existent.
Genau, den gibt's nicht mehr. Also es ist so, wir arbeiten mit unseren Mandanten ausschließlich elektronisch zusammen. Das heißt, den Schuhkarton, den gibt es bei uns nicht mehr. Das kommunizieren wir auch klipp und klar an unsere Mandanten, weil, sind wir ehrlich, auch bei uns die Mitarbeiter, die Buchhaltung machen, die haben keinen Bock darauf, Belege zu sortieren. Ja. Also das ist ja ganz normal. Insofern, und da sind wir halt gerade dabei in den Diskussionen mit unseren Mandanten. Wir fragen, welches Programm nutzt ihr eigentlich für eure Rechnungsstellung und wie empfangt ihr eigentlich die Rechnungen? Und dann sehen wir zu, dass wir da Schnittstellen, also wir arbeiten mit DATEV wie 75% oder mehr der Steuerberater in Deutschland, dass wir eine DATEV-Schnittstelle nutzen, um die Rechnungsdaten einzuspielen bei uns ins System. Und dann halt auch, weil ich sag mal, na klar, wir sind Menschen. Wenn Rechnungen manuell abgetippt werden, auch da passieren Fehler. Und dieses Fehlerrisiko, das lässt sich dann in der Zukunft deutlich reduzieren und im Idealfall sogar komplett ausschließen.
Ich habe jetzt einen aktuellen Artikel gelesen, und zwar vom Deutschen Handwerksblatt. Und danach haben 47% der Unternehmen, der Betriebe, die das Thema E-Rechnung einsetzen, empfangen, Weiterverarbeitung, damit immer noch Probleme. Also jemand, der der Sache negativ gegenübersteht, und jetzt können wir darüber diskutieren, wollen wir das oder wollen wir das nicht, weil die Frage ist schon entschieden, so, und zwar schon länger. Und vielleicht auch nochmal für die, die sagen, ja, der Dennis hat vorhin gesagt, 800.000 Umsatz, ja, die haben noch ein Jahr mehr Zeit. Aber dann ist ja auch vorbei, so wie ich das verstanden habe, richtig?
Richtig.
Ja,
richtig.
So,
also, in anderthalb Jahren müssen alle.
Das Spiel ist total endlich. Ja, und so wie ich dich verstanden habe, Mike, eigentlich in Anführungsstrichen lieber gestern anfangen als morgen das vernünftig einzuleiten, weil es A, kein Hexenwerk ist und B, wenn ich zu spät dran bin, dann zu doch deutlich größeren Problemen führen kann.
Genau, also wichtig, beschäftigt euch jetzt zeitnah mit diesem Thema. Also auch hier nochmal die Frage, oder ich geb mal zum Überlegen in die Runde, weiß euer Steuerberater, mit welchem Programm ihr eure Rechnungen schreibt? Wenn der das nicht weiß, dann besteht da ein gewisses Problem. Also das fragen wir immer als allererstes mit ab, wenn neue Mandanten zu uns kommen, mit welchem Programm arbeitet ihr, dass wir da die Schnittstellen scharf schalten können, um da die Prozesse auf beiden Seiten zu optimieren. Also wir stehen da dann auch bei solchen Sachen als Sparringspartner zur Verfügung. Und ja, wir haben jetzt auch in der Vergangenheit Mandanten angenommen, die noch, ich sag mal, klassisch mit dem Pendelordner oder mit dem Schuhkarton unterwegs waren, die wir dann aber auch auf dem Weg begleiten, wo wir sagen, wir kommen zu euch raus, wir schauen uns das an, wie das bei euch abläuft und schauen, wie wir euch auch in dem Moment weiterhelfen können, dass die Prozesse bei euch auch schlanker werden. Und das Thema Einführung der E-Rechnung, hoffentlich sind das nur ein paar Mausklicks, um das Ganze im Programm umzustellen. Das muss dann hängt dann von der Software ab, die dahinter steht, natürlich. Aber damit ist ja nicht getan. Ihr müsst auch eure Mitarbeiter schulen. Weil wenn das auf E-Rechnung umgestellt wird, vielleicht ändert sich auch die Oberfläche im Rechnungsschreibungsprogramm und der Mitarbeiter, der sonst die Rechnung geschrieben hat, sitzt dann am 1. Januar davor und denkt sich, was muss ich jetzt hier eigentlich eingeben? Ja. Und wenn ihr keine Rechnung schreiben könnt im E-Rechnungsformat, dann habt ihr als Aussteller ein Problem, weil ihr kriegt kein Geld. So, und sagen wir, von dem Geld, da wollt ihr alle leben. Und auf der anderen Seite, der Empfänger, der hat auch ein Problem, wenn die Rechnung nicht im E-Rechnungsformat ist, weil der kriegt keinen Vorsteuerabzug aus der Rechnung. Um den Vorsteuerabzug ziehen zu können als Unternehmen aus einer Eingangsrechnung, muss eine ab 1.1.27 eine ordnungsgemäße E-Rechnung vorliegen. Und wenn ich mir vorstelle, ich sag mal, ich kaufe eine Leistung ein beim Unternehmen und im Jahr 2027 und die Rechnung ist nicht als E-Rechnung ausgestellt und ich kriege damit keinen Vorsteuerabzug, dann weiß ich genau, mit dem habe ich zum letzten Mal zusammengearbeitet und ich suche mir beim nächsten Mal wieder jemand anders. Das muss ich mal so knallhart sagen.
Genau. Und auch den Gedanken hatte ich auch bei den Unternehmen, die sagen, ja, ich habe letztes Jahr gar nicht mehr als 800.000 gemacht. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt mit irgendeinem größeren Unternehmen zusammenarbeite, die sagen, wir sind auf E-Rechnung eingestellt, ob die überhaupt noch Lust haben, ein PDF zugeschickt zu bekommen und das dann händisch in die Systeme zu implementieren oder ob die Vorgabe nicht relativ zügig kommt und gesagt wird, okay, pass auf, ohne E-Rechnung keine Zusammenarbeit.
Das kann vorkommen, klar. Ja. Und gerade bei größeren Playern am Markt, die werden dann sagen, nach meinen Spielregeln und nicht anders. Oder da will ich auch nochmal eine Sache direkt einwerfen, was wir heutzutage noch sehr häufig erleben. Ich sag mal, klar, wir sind hier im Handwerksbereich, im SHK-Bereich, da gibt es Spezialshops. Aber was wir auch immer wieder feststellen, dass Unternehmer bei Amazon und anderen Online-Shops Sachen bestellen, weil es komfortabel ist, ist in einem Tag da und so weiter. Bitte unterlasst es, für eure Firma mit dem Privataccount, mit eurem privaten Amazon-Account irgendwas zu bestellen. Erstmal ist es ein Heidenaufwand, da eine vernünftige Rechnung rauszubekommen. Und ab 1.1.27 sind wir im Thema E-Rechnungsbereich. So, wenn ihr den Vorsteuerabzug aus dieser Rechnung haben wollt, dann braucht ihr eine E-Rechnung. Und die stellt Amazon nur aus, wenn ihr ein Unternehmensprofil anlegt. Das Unternehmensprofil kostet nichts extra. Da braucht man nur eine zweite E-Mail-Adresse natürlich, also eine Firmen-E-Mail-Adresse, Info@Rechnungen@, was auch immer. Und dann legt diesen Amazon-Account an, Und dann habt ihr da alle Unternehmensangaben sauber, die Rechnungen kommen hinterher sauber rüber und man hat kein Problem mehr mit dem Vorsteuerabzug und die Rechnung hinterher zu bekommen. Also das sehen wir sehr häufig bei gerade den kleineren Gewerbebetrieben, dass das, ich bestelle mal schnell was bei Amazon und dann, ja, wo ist die Rechnung? Und ab nächstes Jahr kriegst du auch keinen Vorsteuerabzug mehr, wenn es nur eine PDF-Rechnung ist.
Genau, und dann gibt es ja auch gewisse Produkte, die dann ja auch sozusagen nicht bestellbar sind. Also die werden ja auch gleich angezeigt. Also ich finde, das ist ein schönes, praktisches Beispiel auch dafür, wo vielleicht auch das Unternehmen sehr konkret merkt, ach guck mal, ich muss mich drauf einstellen, ich muss in einem Kosmos unterwegs sein. Und da gibt es, so leid es mir tut auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, da gibt es auch keine Möglichkeit, sich rauszuziehen, sondern das kommt und es kommt mit Geschwindigkeit. Aber was ich halt immer wieder raushöre, und ich will nochmal zurückfliegen zu dem Thema Deutsches Handwerksblatt. Zum einen, die Kritik, die halt häufig geäußert wird, ist nicht das Thema, das Handwerksunternehmen, ich habe keine Lust auf Digitalisierung, sondern eher das Thema Geld, Zeit, Nerven, Systeme laufen nicht sauber, hoher Aufwand. Du sprachst gerade davon, ich muss mein Personal schulen. Was kannst du da anbieten? Also Mike und eure Steuerberatungsgesellschaft zu euch kommen und dann beraten lassen, was da sozusagen der beste und effektivste Weg ist?
Ganz genau. Also das ist eine Dienstleistung, die wir dann in dem Moment mit anbieten, dass wir, ich hatte es ja schon gesagt, bei Neumandanten, die durchleuchten wir einmal komplett. Also wir haben bei uns auch über die letzten Jahre ein sogenanntes Team Neumandate aufgebaut, die dafür sorgen, dass in den ersten Monaten das Mandat komplett ongeboardet wird, dass alle Schnittstellen am Laufen sind, dass die Buchhaltung läuft und so weiter. Natürlich haben alle Mitarbeiter bei uns Erfahrungen mit Schnittstellenanbindungen, wie kriegen wir die Buchhaltung, aber es gibt halt, wie in jedem Betrieb, es gibt Experten auf jedem Thema und wir haben da halt glücklicherweise ein paar Kollegen, die das Thema auch wirklich brennend interessiert, die da Bock drauf haben, die sich da reinknien, das Ganze zum Laufen zu kriegen. Und das heißt, wir schauen dann an mit dem Mandanten, was machst du eigentlich, wie sieht dein Prozess aus, wie können wir das ideal machen, welche Verbesserungen in deinem Prozessablauf können wir noch mitmachen, was wir auch im ersten Jahr, ich sag mal, ich will es jetzt ein bisschen lapidar ausdrücken, verpflichtend aufs Auge drücken, ist eine Verfahrensdokumentation, dass wir dann wirklich in jedes Unternehmen reingehen, die Prozesse, die Buchhaltungsprozesse, insbesondere die kaufmännischen Prozesse aufnehmen, verschriftlichen auch, weil in vielen Unternehmen gibt es auch gar keine schriftlichen Arbeitsanweisungen, Prozessabläufe, was dann auch für den Mandanten den Vorteil hat, man hat endlich was und wenn ein neuer Mitarbeiter mal eingestellt wird oder wenn jemand ausfällt, der das hauptsächlich macht, dann hat man eine Dokumentation, da stehen alle Prozessschritte drin, die man abarbeiten muss. Und das machen wir halt im ersten Jahr, um unsere Mandanten da auch auf die richtige Straße zu bringen. Und das ist halt ein Punkt, wenn jemand bei uns anruft und sagt, was muss ich jetzt eigentlich tun, dann stehen wir da als Berater zur Verfügung, um die Prozesse richtig einzuspielen und in die Wege zu leiten.
Hast du denn das Gefühl, dass mal so in die Klatte gesprochen, das Handwerk vielleicht mehr Probleme hat, das Thema einzuführen als vielleicht andere Branchen? Du sagtest gerade, ihr habt ja auch andere Kunden. Nein.
Nein, das zieht sich querbeet. Also da kann man jetzt keine Branche besonders hervorheben oder sagen, die hinken besonders hinterher. Das zieht sich durch alle Branchen, das ist überall gleich. Es gibt in jeder Branche ein paar Vorreiter, die unterwegs sind, die alle Neuigkeiten sofort umsetzen und so weiter. So, dann gibt es die große Masse, die dann sagt, ja, wenn es jetzt, dann gehe ich das irgendwann mal an und dann gibt es natürlich nochmal den ganzen großen Schwung am Ende. Ah, in zwei Wochen muss ich was umsetzen, dann muss ich mich jetzt mal langsam beschäftigen. Das ist einfach in vielen Fällen zu spät. Das sieht man dann immer wieder, weil es ist natürlich auch, wenn ich dann was einführe und es funktioniert irgendwas nicht, dann habe ich halt innerhalb von einer Woche, zwei Wochen muss da irgendeine Lösung her. Aber wenn ich das ein halbes Jahr vorher angehe, ich kann das ausgiebig testen und prüfen, ob das Ganze funktioniert. Ja, dann ist doch, wenn ich am Ende auf den Knopf drücke und final umstelle, dann ist doch das nur noch das Kinderspiel. Aber das Wichtige ist halt wirklich, und das ist, betrifft alle Themen, nicht bloß das Thema E-Rechnung, sondern jegliche Veränderung, dass man da überlegt, was muss ich tun, wie viel Zeit habe ich, um das in einem ruhigen Fahrwasser ohne Hektik anzugehen. Und auch so, ich will auch nochmal so einen Impuls mitgeben, Leute, seid offen für Neuerungen. Nicht sagen, uff, da kommt jetzt eine E-Rechnung, was muss ich denn da machen und so weiter. Seht einfach die Chancen, die dahinter stehen und was auch für uns als Steuerberater einerseits und natürlich auch für jeden Softwarehersteller wichtig ist, überlegt, welche Features ihr vielleicht haben wollt bei solchen Sachen in der Zukunft. Was könnt ihr dem Entwickler mitgeben, was vielleicht nicht so toll funktioniert oder was in Zukunft noch mit eingebaut werden soll? Ich vergleiche das immer gern mit WhatsApp. WhatsApp hat jeder auf dem Handy. Womit hat WhatsApp mal begonnen? Dass man Textnachrichten hin und her schicken konnte. Dann kamen irgendwann Bilder dazu, dann kamen Videos dazu, dann kamen Videotelefonate dazu, es kamen Gruppen dazu und so weiter. Und das ist ja nichts, es darf heutzutage in der heutigen Welt keiner mehr erwarten, dass ein Produkt auf den Markt kommt, ist perfekt fertig. Es kommt immer in einer Basisversion und das wird weiterentwickelt und es wird weiterentwickelt oftmals auf Kundenwünsche hin. Und insofern mein Appell und mein Wunsch, nehmt das offen mit, guckt, was ihr da habt und wenn ihr Wünsche habt, dann gebt das einfach weiter. Weil nur von diesen Wünschen, da profitiert doch dann jeder von.
Ich würde da jetzt mal kritisch reingehen wollen, Mike. Du hast gerade zu mir gesagt, das liegt jetzt schon lange auf dem Tisch, ja, als Thema E-Rechnung. Ja. Ich glaube, Zugpferd ist das erste Mal für mich in Erscheinung getreten 2014, ja, also ist ja schon extrem lange am Start. Ist es aber nicht auch in Ordnung, dass das Handwerksunternehmen sagt, pass mal auf, ich habe einen Softwareanbieter, ja, bei dem ich sozusagen zu Hause bin und ich erwarte, zumindest an der Stelle, einen absolut reibungsfreien Ablauf. Weil sonst stelle ich mir die Frage, was soll denn das hier alles? Ja, also wenn es nicht mal der Softwarehersteller jetzt hinbekommt, weil du ja gerade sagst, so ein bisschen mit WhatsApp und so, also ich finde, der Anspruch des Handwerksunternehmens darf durchaus sein, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass es auch funktioniert.
Der Anspruch ist vollkommen berechtigt. Bin ich ganz bei dir, dass wenn ich ein Softwareunternehmen im Hintergrund habe, das für mich die ganze technische Abwicklung macht. Und das waren wir als Steuerberater nicht anders. Unsere IT ist auch fremd eingekauft. Wir haben einen IT-Dienstleister, der unser ganzes System hostet und alles drumherum macht. Und meine Erwartungshaltung ist einfach, das muss funktionieren. Und wenn ich merke, es funktioniert nicht, ja, dann muss ich mir überlegen, bin ich beim richtigen Unternehmen. So, und das ist auch dann genau der Punkt. Ich bin jetzt bei dem Thema E-Rechnungseinführung. Wie gesagt, das E-Rechnungsformat selber gibt es schon viel länger. Formal im Gesetz verabschiedet wurde es 2024, vor 2 Jahren. Das heißt, 2 Jahre sind seitdem das Gesetz verabschiedet wurde, ins Land gegangen. Wer seitdem nichts von seinem Softwarehersteller gehört hat diesbezüglich, der sollte sich überlegen, ist das der richtige Softwarehersteller, bei dem ich hier bin?
Das
oder
stimmt.
sollte ich dann vielleicht nicht mal fragen? Oder jetzt an meine Berufskollegen gerichtet, wenn ihr als Mandanten von eurem Steuerberater noch kein einziges Wort zum Thema E-Rechnung gehört habt, ist es der richtige Ansprechpartner, um euch als Steuerberater in die Zukunft mit der E-Rechnung zu begleiten? Will ich jetzt einfach mal provokant in den Raum stellen.
Fair enough. Also ich glaube, das ist ja auch eine Verantwortung, die man trägt in Anführungsstrichen und es ist ja auch nicht eine Kleinigkeit, sondern es ist ja für das Thema schon auch sehr existenziell und Kern. Wir haben jetzt viel über viele Probleme gesprochen, die entstehen können, geschäftlicher auch. Also man muss es sehr hart sagen, wer sich darauf nicht einstellt, E-Rechnung, der ist wirtschaftlich sehr schnell abgeschnitten. Da wird es ein Riesenproblem geben und das kriege ich vielleicht auch nicht mehr aufgeholt. Das heißt, Leute wie ihr, konkret du, sind da ja perfekt Ansprechpartner zu sagen, okay, so wie ich es raushöre, gibt's ja auch Softwarelösungen, die ihr auch von innen kennt, so dass man auch abchecken und abprüfen kann, okay, macht es Sinn, mit dem Softwareanbieter weiterzugehen oder eben nicht. Aber da seid ihr eben beratend tätig, das ist ja schon mal sehr gut. Und trotzdem, am Ende des Tages, glaube ich, kann ich natürlich den Handwerker da verstehen, der sagt, okay, Es darf einfach auch derzeit nicht zu viel Zeit und Nerven kosten, aber dann nehmt ihr ihn auch in die Hand und zeigt Lösungen auf.
Natürlich. Dafür sind wir da, um den Prozess zu begleiten, weil auch wir sind dann, ich sag mal, wir sind dann am Ende der Nahrungskette, hätte ich jetzt was gesagt, ab 1.1.27, wenn wir dann die Buchhaltung für unsere Mandanten machen, wir wollen doch, dass es funktioniert und wir wollen, dass der Mandant seinen Vorsteuerabzug bekommt und deswegen geht jetzt dieser Tage an unsere Mandanten eine Information nochmal raus zum Thema, also in erster Linie an die über 800.000 Umsatz haben, weil die, auf die fokussieren wir uns jetzt natürlich erstmal, wo wir mit dem Mandanten nochmal das Gespräch suchen, da wo wir fragen, ist deine Software bereit, brauchst du noch Unterstützung, dass wir zum Ende des Jahres dann einsatzbereit sind. Und das gehört für uns als Steuerberater dazu, dass wir den Mandant da auch an die Hand nehmen, weil natürlich wissen wir, der Handwerker, der hat keinen Bock auf Steuern und Formalitäten. Ich kann das auch komplett nachvollziehen.
Ja, klar.
Ich verdiene damit meine Brötchen. Auf der anderen Seite sage ich ganz offen, ich habe selber keine Lust hier, ich sag mal, das Waschbecken zu schrauben. Dafür hole ich mir eure professionelle Hilfe ins Haus, weil ich weiß, dann wird das auch was. Und ich mit meinen zwei linken Händen, da wird das nichts. Genau. Ich wollte noch mal auch noch mal eine Sache zum Thema Rechnungseingang und so weiter. Mhm. Und das ist ein der eine oder andere wird sagen, das hängt mir zum Hals raus. Thema Aufbewahrung von Eingangsrechnungen. Was viele unterschätzen, wenn ich eine Rechnung bekomme, Papierform, per E-Mail oder E-Rechnung, wie auch immer, die Rechnung muss für 8 Jahre in der Form aufbewahrt werden, wie sie reingekommen ist. Ich gebe ein Beispiel oder zwei Beispiele. Ich kriege eine E-Mail mit einer Rechnung, da ist ein PDF drin aktuell. Das PDF wird irgendwo auf dem Laufwerk abgespeichert und die E-Mail wird gelöscht. Geht nicht. Es muss die E-Mail im Original aufbewahrt werden, im E-Mail-Postfach. So, deswegen auch da der Hinweis, richtet euch ein spezielles E-Mail-Postfach für Rechnungen, Rechnungseingang, Finanzen, wie man es auch immer nennen mag, ein. Aber es muss die E-Mail aufbewahrt werden, nicht das PDF auf dem separaten Laufwerk. Oder wenn jetzt eine Papierrechnung reinkommt, ihr könnt die nicht einscannen, bei euch abspeichern und die Papierrechnung wegschmeißen. Solange keine Verfahrensdokumentation vorliegt, die das 1:1 dokumentiert, müsst ihr die Papierrechnung im Original 8 Jahre aufbewahren. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wenn das Finanzamt da um die Ecke kommt, wenn Betriebsprüfung und sagt, leg mal mit der Originalrechnung vor und ihr könnt das nicht, dann kann es zu Zuschätzungen führen.
Ja, und auch wieder für die Zuhörerin, ist vielleicht nervig, ja, aber trotzdem auf dem Zettel haben und vielleicht einen Partner auch an der Seite, der einem all diese Informationen noch gibt, damit man sich vernünftig setupt. Also ich glaube ja auch, dass auch einen Partner an der Seite zu haben, der einem da auch immer wieder die Leitplanken mitgibt und hilft, das ist extrem wichtig im Unternehmertum ja auch ist. Und gerade im Handwerk, wo vieles dynamisch ist und schnell und von der einen Baustelle zur anderen, von einem Projekt zum anderen, da einfach safe zu sein. Schließen wir das Thema E-Rechnung vielleicht doch mal mit dem Ausblick und deinem Gefühl. Was passiert denn jetzt 27? Also beziehungsweise, doch, die Frage lasse ich stehen und dann muss ich gleich nochmal eine stellen, weil wenn ich schon den Fachmann da habe, dann muss ich die Frage auch noch stellen. Aber was passiert jetzt 27? Also wenn ich momentan die Zahlen, die Tendenzen sehe und sage, wahrscheinlich könnt ihr auch mit Nordlicht nur ein gewisses Potenzial am Mandanten übernehmen. Das heißt, irgendwann macht ihr die Tür zu und sagt, wie viele andere ja im Markt derzeit schon seit Monaten, wir nehmen keine Mandanten mehr. Der Vorteil ist ja, dass ihr euch so gesetupt habt, dass ihr das noch könnt. Aber was passiert 27?
Ich bin auch gespannt, was passiert. Ich sag mal, meine Tendenz ist, oder meine Prognose ist, die Mandanten oder die Unternehmen, die sich jetzt darauf vorbereiten, bei denen wird alles in Ordnung ablaufen. Bei den Unternehmen, die das noch bis Oktober, November, Dezember schleifen lassen und sich dann erst kümmern, die werden ab Januar Probleme haben. Da bin ich mir relativ sicher, weil dann keine ordnungsgemäßen Rechnungen ausgestellt werden. Wir haben das Thema Vorsteuerabzug, wie gesagt, wenn die Rechnungen nicht ausgestellt werden, kommt kein Geld rein. Das kann zu Problemen führen. Also ich sag mal, der ideale Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, der liegt in der Vergangenheit. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute.
Das ist denn ja absolut Worst Case für so ein Unternehmen. Also ich mache meinen Job, ich will die Rechnung stellen, die Rechnung schicke ich dann im klassischen Stile raus, finde immer noch als PDF, kommt zurück mit geht nicht, das heißt die Rechnung wird nicht bezahlt, das heißt ich warte auf mein Geld, die Mitarbeiter intern sind hart genervt, weil sie sagen, was jetzt? Ich muss dann loslaufen und mich drum kümmern. Gegebenenfalls sagt dann ein Anbieter oder auch ein Support eines Steuerberaters, jetzt gerade nicht. Also wie gesagt, das Schlimmste, was passiert ist, ich bekomme mein Geld nicht für die Geschichte.
Und das Thema Geld, dass du kein Geld bekommst, da kann ich sogar aus dem Praxisfall berichten. Das ist schon einige Jahre her, das war bei einem meiner Mandanten noch in der Wirtschaftsprüfungszeit. Die haben einen Systemwechsel durchgeführt, einen kompletten Systemwechsel von einem Programm aufs andere. Und das ist so dermaßen in die Hose gegangen, dass die 6 Wochen keine Ausgangsrechnung schreiben konnten. Das heißt, die haben 6 Wochen kein Geld bekommen, eingenommen. Da mussten aber Mitarbeiter bezahlt werden, Lieferanten wollten ihr Geld haben und so weiter. Das ist eine dramatische Situation. Also kann jeder von euch überlegen, wie viel, wenn ich kein Geld einnehme, für wie viele Wochen reicht mein Bankkonto aus, um die Rechnungen meiner Mitarbeiter zu bezahlen?
Da müsste man schon dann immer, wahrscheinlich die Festgeldkonten von Uli Hoeneß haben.
Genau, wir geben immer den Hinweis, so als kaufmännischer Sicht, das Bankkonto sollte eigentlich ausreichen, um 2 Monate ohne Geldeingang überbrücken zu können. So, wenn das weniger ist, dann auch jetzt der Hinweis, kümmert euch um die E-Rechnung. Gerne mit uns.
Jetzt muss ich die letzte Frage stellen.
Na klar.
Und zwar, hast du das Gefühl, dass das einfach nicht genug kommuniziert worden ist?
Ja, definitiv.
Aber woran liegt das?
Ich kann es nicht sagen. Wir haben das Thema, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, wir als Kanzlei haben das Thema auf dem Schirm. Als 2025 die Empfangspflicht eingeführt wurde per Gesetz, haben wir unsere Mandanten darüber informiert. Und wie gesagt, wir gehen jetzt auch in die Offensive. Wir haben auch in den letzten Monaten schon in den Mandatsgesprächen, die wir haben, haben wir unsere Mandanten auch schon darauf angesprochen. Habt ihr das auf dem Schirm? Und mit allen, denen wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht aktiv gesprochen haben, weil der Jahresabschluss erst im Juli ansteht beispielsweise, an die geht jetzt die Information raus, dass wir da, ich sag mal, im halben Jahr Vorlauf dran sind, um das Ganze richtig in die Wege zu leiten.
Das ist die Kommunikation von euch, aber ich sag mal, wenn ich mal ganz oben sozusagen zum Topf gehe, beim Deckel, ich sag mal, die Bundesregierung wird ja wohl kein Interesse daran haben, dass das komplett gegen die Wand läuft und Unternehmen, also gerade auch so Mittelstand, kleine Unternehmen, große Probleme bekommen und wir bei all dem, was wir an, ich sag jetzt mal, dynamischen Markt, so würde ich es mal formulieren wollen, derzeit haben, das auch noch on top kommt. Also dann stelle ich mir doch im Umkehr die Frage, warum ist da nicht mehr Druck entstanden? Warum haben die Softwarehersteller nicht vielleicht einfach mehr Druck gegeben? Und warum haben Leute auch aus deinem Segment, sag ich mal, die Steuerberater, nicht da auch noch viel, viel mehr Druck aufgebaut? Aber zurück zum Deckel vielleicht. Also siehst du da ein Versäumnis? Einfach auch, sag ich mal, vom Vaterstaat, der hätte da noch viel lauter sein müssen?
Da hätte durchaus ein bisschen mehr Kommunikation stattfinden können, ja.
Okay.
Das ist so. Aber mit vielen Gesetzen, die Gesetze werden verabschiedet, die werden veröffentlicht und dann ist, sag mal, jede Berufsgruppe, die es betrifft, ist dann quasi in der Verpflichtung, das Ganze aufzugreifen und zu übernehmen.
Also da mache ich mir, glaube ich, auch relativ wenig Sorgen, dass wahrscheinlich die großen Konzerne und Industrieunternehmen
die haben das alle auf dem Schirm.
Und das ist alles klar so, aber das ist es ja nicht alleine so. Und die werden ja unter Umständen auch Probleme bekommen, wenn sie Zulieferer haben, die nicht ganz so groß sind, aber die sie auch benötigen, um ihre Prozesse halt auch vernünftig voranzubringen. Also ich glaube, da nehme ich für mich mit, Mike, und das werden wir auch in die Shownotes packen und auch nochmal Website, etc. Ihr könnt angesprochen werden zu dem Thema. Man hat jetzt noch ein halbes Jahr Zeit und wenn man es voranbringen will, dann gerne mit Mike Schönfeld, Nordlicht Steuerberatung. Ich glaube, das macht sicherlich Sinn. So, wir machen jetzt.
Genau, und da will ich genau, kurz einhaken. Also wenn da jemand Interesse hat und oder Unterstützungsbedarf hat, dann kontaktiert uns gerne. Und ist egal, ob ihr in Flensburg oder in Garmisch sitzt. Wir arbeiten deutschlandweit mit unseren Mandanten zusammen. Also wir sitzen in Wunsdorf bei Hannover. Mhm. Und der Großteil unserer Mandanten ist aus der Region hier, dass man da einen kurzen Weg hat. Aber dank Digitalisierung und moderner Technik heutzutage, wir haben auch Mandanten, die sind deutschlandweit. Wir haben jemanden vom Bodensee, wir haben jemanden aus Hamburg, aus Sachsen-Anhalt, aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen. Das ist alles kein Thema mehr. Dann telefoniert man sich über Teams oder über Zoom oder was auch immer. Telefoniert man sich zusammen, auch dreimal die Woche, wenn Bedarf ist. Und Thema DATEV-Schnittstelle, Buchhaltung und so weiter, das geht alles elektronisch rüber. Also da muss man nicht mehr zwingend den Steuerberater um die Ecke haben. Wichtig ist, dass man einen Steuerberater hat, der auch Branchenkenntnis hat.
Ja.
Wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, der, ich sag mal, nur im Gastronomiebereich unterwegs ist und auf einmal soll der einen Arzt betreuen oder umgekehrt, wird schwierig. Mhm. Insofern fragt da ruhig, wenn ihr mal auf der Suche nach einem Steuerberater seid, welche Branchenerfahrung er hat, und da ist einem am meisten mit geholfen, und ob der dann 500 Kilometer weit weg sitzt.
Das ist nicht mehr so wichtig.
Untergeordnete Bedeutung.
Genau, wir machen das hier heute auch digital. Früher musste man dafür auch zusammensitzen. Ich glaube, da gibt's mittlerweile viele, viele Möglichkeiten. Machen wir mal einen Break. Und ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass es einen zweiten Teil geben wird. Und zwar zum Thema, und auch extrem spannend und wichtig, und auch da wieder Mike Schönefeld, sicherlich ein sehr guter Ansprechpartner, zum Thema Nachfolgeregelung. Das machen wir aber in dem folgenden Teil. Jetzt erstmal für den Moment dank dir, Mike, und wir hören uns dann im zweiten Teil.
Ich danke dir.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.